Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Guten Tag, ja, vielen Dank für die Einladung.
Jetzt können wir Sie im Kino erleben, in dem Film Die unschärfe Relation der Liebe an der Seite von Burkhard Klausner. Das ist ja ein Titel, der klingt zunächst mal so ein bisschen erstens unromantisch und zweitens sperrig, hat aber durchaus seine Bedeutung.
Ja, also er hat die Bedeutung, dass der Autor des dem zugrunde liegenden Theaterstück, Simon Stevens, der hat sein Theaterstück Heisenberg genannt, nach der Heisenbergschen Unschärferelation von 1927 und hatte sich eben als Ausgangsbasis für dieses Stück überlegt, wie kann man denn mit dem laienhaften, sage ich mal, Verständnis von jemandem wie wir, der nicht Physiker ist oder Physikwissenschaftler, wie kann man denn die Heisenbergsche Unschärferelation auf zwei Menschen übertragen? Und die Unschärferelation ist, wenn man so ganz grob wie ich das verstehen kann, eben so wird es auch im Film und im Stück gesagt, dass man eben ein Teilchen nicht beobachten kann, wohin es sich bewegt und gleichzeitig wie schnell es sich bewegt. Man kann immer nur eine Sache beobachten oder man muss weiteren Abstand nehmen und den Blick anders werfen und dass eben diese Teilchen miteinander kommunizieren, so wie die Quantenphysik und die Quantencomputer uns das ja vormachen. Ein Quantencomputer in der, ich weiß nicht wo, kann am anderen Ende des Planeten etwas zum Drucken bewegen. Das gibt es ja schon. Und es ist aber immer noch eigentlich unklar, was das ist und dass es eben immer auf Bewegungen beruht, die eben nicht messbar sind in dem Sinne. Und das auf die Liebe übertragen, finde ich eigentlich sehr schön. Man sagt, da passieren eben Dinge zwischen Menschen, die sind nicht messbar und die sind auch nicht beschreibbar, so wie eigentlich gewöhnliche Liebesfilme uns das suggerieren oder Apps einem das suggerieren. Da müssen die und die Punkte treffen und dann kann ich mir das so zusammenwischen und swipen, was zu mir passt. Und da wird eben die Theorie aufgestellt, dass es irgendwo nochmal was anderes gibt, aber dass es das wirklich gibt. Also ist das Physikalische ist irgendwie unromantisch, aber aus meiner Sicht ist es eigentlich viel romantischer.
Was für eine grandiose Erklärung.
Ja, ich bastel mir das so zusammen. Ich weiß nicht, ob Herr Stevens das auch so sieht, aber für mich hat sich das so, bastel ich mir das zusammen.
Es geht um die Beziehung zwischen Greta und Alexander. Greta, die Rolle spielen Sie und Alexander in Burkhard Klausner. Was ist denn das Besondere an dieser Beziehung?
Naja, es ist eben ganz lange noch gar keine Beziehung. Also die lernen sich einfach kennen. Wir sind wirklich live dabei als Zuschauer, wie die sich zum allerersten Mal buchstäblich über den Weg laufen. Also es kreuzen sich einfach ihre Wege und im Laufe der Geschichte finden wir immer mehr heraus, was an denen zueinander passen könnte und was bei beiden herausstechende Eigenschaften sind. Die sind beide sehr, sehr einsam. Also die leben beide vollkommen reduziert und alleine. Sie arbeitet in einer Schule im Sekretariat und erzählt, dass sie eigentlich die meiste Zeit mit dem Fotoapparat durch die Stadt läuft und wildfremde Menschen fotografiert und dass sie das irgendwie toll findet. Also sie will die Menschen damit einfangen oder sich an sich ziehen. Und im Laufe der Zeit kriegen wir auch was über ihre Vergangenheit raus, eine vergangene Liebe, einen verschwundenen Sohn, alles Mögliche. Und bei ihm erfahren wir, dass er als ganz junger Mann einmal in seinem Leben verliebt war und von da an immer alleine gelebt hat. Und dass seine Schwester verstorben ist, als er ein Kind war und er eigentlich immer mit diesem Geist sich unterhalten hat. Also die sind wirklich sehr aus der Zeit gefallen und sehr reduziert. Die haben auch beide kein Smartphone und die benutzen das auch offensichtlich nicht. Er läuft den ganzen Tag, also er läuft immer von der Arbeit nach Hause und hört Musik. Also endlose Spaziergänge und endlose Musikstilrichtungen, in die er sich reinfuchst. Und die müssen sich dann eben begegnen und aus der Begegnung etwas Neues erschaffen. Und die müssen sich auch beide über diesen Tellerrand rüber bewegen, aus der Einsamkeit auszutreten. Also Einsamkeit ist ja auch nur scheinbar unangenehm. Es ist eben einsam, aber es ist eben auch sehr safe. Und das ist eine Beziehung vielleicht nicht.
Und was hat Sie an dieser Rolle ganz besonders gepackt und fasziniert? War es die Vielschichtigkeit daran?
Also mir macht das wahnsinnig Spaß, so eine Art von Dialog zu spielen und so eine Art von Komödie, wo man ständig ändert sich die Richtung und dann ist mal die Stimmung und dann ist das und dann kommt wieder dieser Einfall und jetzt noch die Eingebung und das alles in einem Irrsinnstempo aufeinander. Und gleichzeitig kann man dadurch so stille Momente dazwischen zelebrieren. Also mir Mir gefallen so Sachen, an denen so ein starker Rhythmus ist. Auch sprachlich ist es einfach sehr, sehr gut geschrieben und hat auch sprachlich so einen starken Rhythmus und ist nicht, es wirkt so wie Alltagssprache, ist es aber eindeutig nicht. Es ist total gestaltet und auch gut übersetzt und sowas macht mir besonders viel Spaß.
Und Sie beide sind ja eigentlich auch ein Dreamteam, sowieso schon, aber Sie beide standen gemeinsam auf der Bühne genau mit diesem Stück.
Ja, genau. Wir haben das zuerst als Stück gespielt. Es ist ja auch als Stück konzipiert von Simon Stevens. Und dann haben wir, während wir das Stück gespielt haben, in Düsseldorf haben wir das gespielt, irgendwann gedacht, das wäre eigentlich schön, das auch als Kinofilm zu machen. Und dann hat das doch 5 Jahre gedauert, bis das soweit kam, dass wir Leute gefunden haben, die das produzieren und das Geld geben und so. Und jetzt bin ich sehr glücklich, dass wir das geschafft haben.
Welche Rolle spielt Berlin in dem Film?
Ja, Berlin wird so ein bisschen anders gezeigt, als es sonst dargestellt wird. Berlin ist ja oft so ein Schauplatz von kriegerischer Auseinandersetzung in den Filmen. Die Vergangenheiten bei der Deutschland spielt eine große Rolle in der Darstellung von Berlin, Faschismus und alles, was danach kam und die Mauer und Politik und eigentlich vor allen Dingen politische Auseinandersetzung. Und bei uns ist es ein Ort, an dem man flanieren kann, von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten oder unbekannten Orten, in die man sich verliebt und die man selber durch lange Spaziergänge miteinander verbindet. Und das ist eigentlich etwas, was man nicht mit Berlin verbindet, finde ich. Das verbindet man so mit in so Städteurlaub. Ich fahre nach Paris zu flanieren oder nach Rom oder nach Lissabon. Aber in Berlin, ja, da macht man was. Oder bei Franz Hessel stand, das habe ich das mal gelesen in so einem Roman, man geht in Berlin geht man immer wohin, aber man geht nicht einfach wo.
Und das hat, ja, dachte ich so,
das ist doch echt was dran. Und wir machen das aber in dem Film. Wir gehen einfach wo.
Es geht um Liebe. Und Sie selbst haben kürzlich, glaube ich, war das sogar gesagt, verliebt sein fanden Sie immer ganz furchtbar. Fanden und finden Sie wahrscheinlich bis heute ganz furchtbar.
Ja.
Warum?
Ja, weil das ja so eine Art momentaner Besessenheit ist. Und das wird so zelebriert. Und alle finden, das ist überhaupt das Beste. Und die Schmetterlinge im Bauch, das ist das Größte, das Schönste aller Gefühle. Das finde ich nicht. Ich finde, es ist eben wirklich eine Art von Besessenheit. Und ich bin nicht gerne besessen. Ich bin
und Kontrollverlust
gerne,
natürlich.
Ja, genau. Und ich bin gerne Herrin meiner selbst. Aber ich finde, wenn man sich in die richtige Person verliebt hat und alles gut läuft, was ja ganz selten nur passiert im Leben, dann entsteht ja wirklich die Liebe. Und das ist eben was völlig anderes aus meiner Sicht. Und das ist was, was sehr, sehr stark ist und sehr tragend und wärmend und bestärkend. Und das kann ich sehr genießen.
Aber dazu muss man das Verliebtsein erstmal zulassen.
Ja, genau, dann man muss es zulassen. Ich meine, aber ich finde, wenn man richtig verliebt ist, ist das ja auch völlig, also da hat man ja gar nicht die Wahl.
Richtig.
Das Zulassen, finde ich, also diese Theorie habe ich nicht über Leute, dass sie so Kontrollfreaks sind, dass sie es einfach nicht zulassen. Mag ja sein, dass es den anderen, einen oder anderen gibt, der oder die das kann, aber ich, das konnte ich nie. Ich fand es dann nur nicht immer so toll und es trifft ja auch nicht immer die richtige Person, sage ich mal.
Das
ich meine,
kann man
wie
so
oft
sagen. Ja.
Greift man damit daneben und dieser Kult um die Schmetterlinge im Bauch, die sind's und daran erkennt man, dass es der Richtige ist oder die Richtige, das stimmt eben nicht. Man kann in alle möglichen Leute irrsinnig verliebt sein. Das heißt noch lange nicht, dass das eine gute Liebe oder eine Beziehung oder irgendwas, überhaupt irgendwas werden kann, außer verliebt sein. Es gibt ja auch Situationen, die sind nur dafür geschaffen, für sonst nichts und die haben eben keine Folgen. Mein größter Favorit war das nie.
Aber Ihr größter Favorit war auch nicht Ihre Jugend. Haben Sie auch mal irgendwo gesagt? Ja, warum denn nicht?
Naja, ich meine, die Teenagerjahre, wer mag die schon wirklich?
Ja, aber also, so grundsätzlich ganz gruselig, da gibt es doch auch viel Schönes dabei.
Nee, also das fand ich wirklich nicht. Fand wirklich alles schrecklich. Aber ich war auch, ich meine, das, ja, da hatten meine Eltern hatten sich getrennt. Ich sah schrecklich aus. Ich habe mir dauernd die Haare irgendwie falsch geschnitten und ihre Farben ausprobiert und gegen irgendwas rebelliert, von dem ich nicht mal wusste, was. Und
ja, das ist klassisch pubertieren.
Genau, das
natürlich.
Ist dieses klassisch pubertieren. Ja. Das macht doch überhaupt keinen Spaß. Und dann, und dann die Lehrer und überall sind immer, und man ist immer nur irgendwie dazwischen. Man ist einfach nichts. Man ist kein Kind und man ist kein Erwachsener. Man ist irgendwie nur so ein komischer Klumpatsch dazwischen. Und also ich hatte da, und ich fand die Schule schrecklich. Ich fand es einfach schrecklich, jeden Tag zur Schule zu gehen. Ich habe aber eigentlich gerne gelernt. Das war auch ein absurder Zwiespalt. Also das das war alles nichts für mich. Und die 20er fand ich auch immer noch schwierig. Also da muss man ja dann, das ist man ja so aufgefordert, so seine Lebensbestimmung zu finden. Und dann soll man sich so entschieden haben, was für einen Beruf man haben will den Rest seines Lebens. Und das ist auch eine Überforderung irgendwie. Und man muss aber ja trotzdem irgendwas lernen und machen. Da fand ich auch alles noch schwierig, obwohl ich dann eben irgendwann nach Berlin gezogen bin. Und das war dann eben zu der Zeit, das war eben kurz nach dem Mauerfall. Und das war natürlich dann sehr, sehr aufregend, weil das eben eine Stadt war, die gerade selber neu entsteht. Und das gibt's ja, gab es ja sonst nicht.
Bis heute,
das hätte man damals nicht gedacht.
Genau. Trotzdem nochmal der Schritt zurück. Sie sind ja in Mainz geboren, erst auch aufgewachsen, dann mit 8 nach Köln.
Ja.
Wie viel Rheinländerin steckt denn in Ihnen?
Oh, viel, glaube ich. Also meine Eltern sind gar keine Rheinländer. Meine Mutter ist eben Berlinerin, mein Vater aus Schleswig-Holstein. Die sind eben sehr oft umgezogen in ihrem Leben. Aber das Rheinländische, was ich damit vor allen Dingen verbinde, ist eben Katholizismus, dem, wo ich nicht dazu gehöre, ich bin evangelisch, und eben Karneval.
Eben, und die Leichtigkeit
eben,
des Seins.
Ja, und auch die, aber auch das Ritual, die Tradition, das Wiederholen von Sachen, das Rollenspiel, der Rollenwechsel, die Verkleidung, den Ausnahmezustand im Gegensatz zum normalen Leben zu zelebrieren, dass man Zustände wechseln kann, verordnet, was ja alle mal sagen, das ist so uncool, das ist so verordnet, soll man auf einmal lustig sein? Nee, das ist das Beste, was es gibt, verordnet lustig zu sein, weil du hast eine Chance, alles fahren zu lassen für einen bestimmten Zeitraum und musst nicht die Angst haben, dich ganz und gar darin zu verlieren, weil es hört zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem gut geführten Ritual wieder auf.
Ihr Vater Psychiater und die Mama Literaturwissenschaftlerin. Wie und wo haben Sie für sich das Theater und die Schauspielerei entdeckt? War es durch die Mama? Hat sie daran geführt?
Nee, das waren beide meine Eltern. Meine Eltern waren in den 70er und 80er Jahren begeisterte Theaterguckende. Und die fanden eben schon ab einem frühen Alter ihrer Kinder, also ich war, glaube ich, 8 und meine Schwester 10, als sie fanden so, und ab jetzt könnt ihr auch in Erwachsenenstücke mitgehen. Wir haben auch keine Lust, jedes Mal einen Babysitter zu Hause zu haben, wenn wir ins Theater gehen wollen und uns was anschauen. Ihr geht jetzt einfach mit. Und ihr müsst da auch, und meine Mutter hatte sowieso so einen Kulturbegriff, dass sie fand, das ist wirklich was alle müssen das konsumieren. Können. Es kann nicht sein, dass es Kunst gibt, die nur für Kinder ist und welche, die nur für Erwachsene ist und welche, die nur für Männer ab 30 und welche, die nur für Frauen ab 50 oder irgendwas ist, sondern die fand irgendwie, dass das ist ein Gut, dass wir uns alle teilen müssen und jeder muss daran teilhaben können. Die Vorbildung darf da keine Rolle spielen, weil als 8-jähriges Kind hat man ja keine Vorbildung, was man weiß ja gar nicht, was einem da vorgesetzt wird. Oder man weiß, dass es einen klassischen Kanon gibt oder irgendwas.
Und wann war denn aber so der Moment, wo Sie das tatsächlich dann auch studieren wollten oder beruflich machen wollten?
Das war eigentlich so um die Abiturszeit. Da habe ich eben einerseits mich das überhaupt nicht getraut und mir das auch gar nicht zugetraut und ich war auch viel zu schüchtern eigentlich für so eine Laufbahn. Und dann habe ich aber immer gedacht, naja, aber wenn ich das jetzt nicht wenigstens versuche, dann werde ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens darüber reden und immer sagen, ich wollte ja eigentlich damals das und das machen. Und dann habe ich so gedacht, dann mach doch lieber jetzt so ein paar Aufnahmeprüfungen und wenn das nichts wird, dann wird es eben nichts. Aber dann wird es eben nichts und nicht hätte Fahrradkette.
Genau. Ist ja was geworden. Sie haben erstmal die Schauspielausbildung in Saarbrücken gemacht. Und das erste Engagement tatsächlich, da ging es nach Berlin an die Schaubühne.
Ja.
Aber ist ja auch ein Kracher, gleich für den Anfang.
Ja, das war ein Kracher, aber Herrenjahre, wie sagt man das? Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also es war auch ein bisschen eine Mogelpackung, weil man natürlich als Anfängerin bei der großen, alten, ehrwürdigen Schaubühne, oder alt kann man ja gar nicht sagen, das ist ja erst in den 60er Jahren gegründet worden, aber das waren eben nur mal Superstars ihres Fachs und die waren jetzt an Anfängern erstmal nicht sonderlich interessiert. Da war ich viel Mäuschen und habe viel beobachtet und durch Beobachtung gelernt und weniger durch eigenes tun. Und das ist aber das, was Schauspielerinnen brauchen. Man muss eben tun.
Ja, und Zähigkeit natürlich auch. Ich meine, da muss man auch erstmal sich durchbeißen. Ne? Weil, wenn man also merkt, die erwarten einen jetzt nicht unbedingt, sondern man muss sich da irgendwie behaupten.
Ich habe mich da nicht wirklich behauptet. Ich habe da lange daneben gestanden am Spielfeld und habe den anderen zugeguckt. Da kann man bei solchen Leuten natürlich wirklich viel lernen und wirklich viel ab gucken und ich bin dann weggegangen und da konnte ich dann meine eigenen Moves machen, sage ich mal.
Ja. Ja, und weggegangen war ja dann der nächste Kracher, Hamburg, auch Schauspielhaus.
Ja, genau. Na, ich habe dann langere Zeit frei gearbeitet und habe eben René Polesch kennengelernt in der Zeit und der ging ans Schauspielhaus in Hamburg und da konnte ich da mit ihm als Gast arbeiten und das war für mich damals ein ganz großer Befreiungsschlag gegen das klassische repräsentative Theater, wo man sich im klassischen Kanon und in der klassischen Sprache bewegt. Und ich habe das nach den 4 Jahren Schaubühne auch als so ein Korsett empfunden, in dem man so eingezwängt ist und wo gerade eben junge Frauen gar keine Rolle spielen. Und ich wollte aber so gerne spielen und auftreten und hatte auch zu viel Aktivitätspotenzial in mir. Und das war nun mal bei René Polesch dann alles vollkommen anders. Er findet eben Repräsentation ist scheiße. Es geht darum, über das Hier und Jetzt zu reden. Für ihn ist Theater reiner Inhalt. Es geht darum, inhaltlich zu sein und etwas zu sagen, was die Zuschauer dann auch hören können und sich nicht in alten Formen und Traditionen zu baden, die längst ihren Kontakt zur Wirklichkeit verloren haben. Und das war für mich eine Offenbarung und ein totales Geschenk.
Ja, das glaube ich. Ist ein komplettes Kontrastprogramm im Grunde genommen.
Ja, und auch eins, das ich dringend brauchte und unbewusst auch dringend gesucht habe. Also als ich das erste Stück von René Polesch gesehen habe im Podewil, damals in der Klosterstraße, da ist mir wirklich das Gehirn weggeflogen. Da habe ich einmal nur gesagt, so das ist einfach, das ist die absolute Sensation für mich, diese Art zu denken, zu reden und dass ich bei jedem Satz was mitdenken kann, dass ich das gleichzeitig aber das so hedonistisch und verschwenderisch ist mit den, früher waren das eben mehr wie beim Stand-up, das waren noch so viele Jokes per Minute. Also jetzt hat er sich ja weiterentwickelt. Mhm. Das ist ja ein endloses Oeuvre bei ihm. Man kann ja nicht sagen, der Polesch oder so. Aber sagen wir mal, der Polesch von der Jahrtausendwende, der hat bei mir wirklich sehr viel in meinem Leben in Gang gesetzt an Denken und Verhalten, was ich für immer in mir tragen werde. Und dann haben sich die Wege getrennt und ich habe dann in Wien weitergemacht. Und ich beobachte das jetzt nur noch, bin nicht mehr so involviert. Aber ich sehe alle diese Entwicklungen immer noch, weil ich das immer alles von damals ausgehend beobachte. Und das ist für mich immer noch, also dieses Stück im Friedrichstadtpalast mit Fabian Hinrichs, das war auch, ging mir das nochmal so, dass ich dachte, wow, nochmal irgendwie mir nochmal so den Hut so abgehoben, mit was man noch alles im Theater machen kann.
Ja, Sie haben es gerade so nebenbei gesagt, dann ging es nach Wien, aber auch nicht irgendwo hin, sondern ans Wiener Burgtheater.
Ja.
Das sind ja alles wirklich Namen, das liest sich ja quasi so ein bisschen wie ein Märchen. Da gab es sicherlich auch noch kleine Etappen dazwischen, aber also
oh ja, da gab es viele harte Dellen.
Trotzdem Wiener Burgtheater, wo Sie ja heute auch noch sind.
Ja, da eben bin ich auch mit Regisseuren hingekommen, mit denen ich eben gut gearbeitet habe und habe dann nochmal dort, unabhängig von den 3 genannten Regisseuren, dann nochmal eine ganz andere Theaterwelt kennengelernt, eben in die ich mich verliebt habe, könnte man sagen, aber sehr, sehr langsam. Hm. Ich fand das am Anfang sehr schwer zu verstehen, wie da die Zuschauer und die Künstler miteinander so einen eigenen Vibe haben. Ich habe das lange nicht richtig beobachtet. Also ich konnte das irgendwie, mir hat das nichts gesagt am Anfang. Ich musste mich da sehr mühevoll reinarbeiten und das hat mich aber immer mehr begeistert und interessiert, weil man da wie so eine Beziehung wirklich hat zu seinem Publikum. Also man fängt nicht immer wieder bei Null an, sondern irgendwann haben die einen so oft gesehen, dass man eben ja einen Austausch empfindet und auch einen gedanklichen. Und das war mir einfach vollkommen neu. Plus, also bis zur Pandemie und jetzt kommt es wieder, ist es da eben ein Teil der Alltagswelt, dass eben viele bürgerlich und nicht bürgerlich lebende Menschen das als Teil ihres Alltags empfinden, regelmäßig ins Theater, ins Konzert und in die Oper zu gehen.
Parallel zu allem gab es dann das Fernsehdebüt, 1998 Der Pirat.
Ja.
Da habe ich Sie damals noch nicht so wahrgenommen.
Nein, das ist eine ganz kleine Rolle.
Folgten einige Filme dann und auch Preise und ich glaube tatsächlich 2008 war dann so der berufliche Durchbruch, spätestens da Mord mit Aussicht, da wurden Sie dann auf der Straße tatsächlich von allen erkannt, oder?
Ja, das hat sich ein bisschen später sogar noch entwickelt. 2008 kam das zum ersten Mal im Fernsehen und da hatte es aber eine ganz kleine Quote und gefiel aber dem Sender, der das hergestellt hat, dem WDR, sehr gut. Und deswegen haben sie es auf einen anderen Sendeplatz gegeben, um dem eine größere Reichweite und Chance zu geben. Und haben dann auch überhaupt erst die zweite Hälfte der ersten Staffel überhaupt erst einen Auftrag gegeben. Also das fing alles sehr, sehr langsam und kleinteilig an. Und ich glaube, 2010 oder 11 oder 12 ist es überhaupt zum ersten Mal so am Stück dann am Dienstagabend gelaufen. Und das hat dann tatsächlich ganz schön Welle gemacht, was ich auch echt überraschend fand, weil das eben davor ja schon gelaufen war. Das war ja auch von den ersten 6 Folgen zumindest eine Wiederholung. Und es hatte eben nicht eingeschlagen wie eine Bombe. Und man hatte so das Gefühl, alle, die es gesehen haben, finden es toll. Aber es ist irgendwie so eine Nische, die wir da besetzt haben. Und es ist eben nur für ganz spezielle Leute. Und dass das dann sich entwickelt hat zu am Ende einer Quote von 7 Millionen Zuschauern pro Abend, das war irgendwie doch verblüffend, muss ich sagen.
Ich fand diese Rolle der Sophie Haas, das war einfach auch wieder eine ganz besondere Rolle, auch sehr vielschichtig in ihrer Art.
Gerade in der Zusammenarbeit mit Christoph Schnee, der sehr viele Folgen bei uns gemacht hat, konnte ich mir das irgendwie sehr aneignen. Und wir haben auch untereinander, wir haben einfach gut zusammengespielt. Das war ein gutes Ensemble. Mhm. Man konnte da, wir haben viel miteinander geprobt und uns gegenseitig Hinweise gegeben und Sachen ausgedacht zusammen und so. Wir waren so untereinander auch recht kreativ, würde ich sagen. Das ging nicht so aneinander vorbei, sondern wir waren alle, gerade eben Bjarne, Maike und ich, wir waren alle jung und ehrgeizig und kamen alle vom Theater und hatten einfach Bock, könnte man, glaube ich, sagen.
So hat Bjarne das auch gerade beschrieben, der war nämlich auch gerade da, genau, da sprach man genau darüber. Der hat es mit ähnlichen Worten beschrieben.
Schön.
Ja, genau.
Ja.
So, und das ging dann für Sie bis 2014 und dann ging es ja eigentlich so richtig los, auch im Kino.
Dann sind ein paar Kinofilme gekommen und ich habe eben, ich bin dann erstmal nach der Serie zurück zum Theater und habe hauptsächlich Theater gespielt in Wien, was mich tatsächlich sehr befriedigt hat und sehr schön war. Da habe ich Simon Stone kennengelernt, mit dem ich sehr viel gearbeitet habe und das war irgendwie eine super Zeit nochmal für mich, so richtig, da war ich auch nochmal so richtig ganz tief ins Theater eingetaucht. So, mit Nicolas Stehmann habe ich eine tolle Aufführung gemacht, Kein Licht, Elfriede Jelinek, das haben wir in Paris in der Opera Comique gemacht und so. Also das war nochmal so eine richtig ganz intensive Theaterphase für mich, aus der ich nur zweimal eben raus bin, um 2 Kinofilme zu drehen. Der Vorname, was auch für mich eine tolle Rolle war und in Österreich, Womit haben wir das verdient? Eine Familiensaga.
Beide Filme sind ja auch so sehr auf Timing ausgerichtet.
Ja.
Und das ist ja auch Ihr ganz großes, wie soll ich sagen, also das, was Sie auch sehr ausmacht.
Das ist mein Steckenpferd. Ich glaube, dass ich da auch oftmals Kollegen mit nerve. Aber es ist mein Steckenpferd und ich glaube da total dran. Und das es ist einfach auch so ein wahnsinniger Genuss, wenn man das schafft, gerade mit Live-Publikum. Das ist eben wie Musik. Wenn man es schafft, genau im richtigen Moment das richtige Wort auf die richtige Art zu betonen, dann gibt es eben den Lacher, aber es gibt ihn halt nicht. Die sind eben nicht nur inhaltlich Lacher, sondern auch musikalisch und rhythmisch und es macht so Spaß, so dem ganzen Körper und dem Denken, sich da so in die Musikalität von solchen Sachen so reinzustürzen.
Und gerade auch mit diesen Kollegen bei der Vorname und der Nachname.
Das ja, da auch. Die sind natürlich auch alle so. Die haben genau dieselbe Art von Gehör und Ohr und Genauigkeit.
Christoph Maria Herbst.
Ja, und auch und Florian und Iris Berben natürlich sowieso und auch Justus von Dohnányi. Das sind alles so. Und Janina Use auch. Man ist dann
jeder für sich.
Ja, das ist schon ein sehr gutes Ensemble auch.
Sie leben in Wien. 2018 haben Sie da ein Postkartengeschäft eröffnet.
Wir haben gerade 5-jähriges Jubiläum gefeiert.
Was gab denn da den Ausschlag, dieses Geschäft zu gründen?
Also der Ausschlag war, dass wir eben ganz nach Wien umgezogen sind, weil ich genau in der Zeit eben so sehr, sehr viel da in dem Theater nochmal so eingetaucht war, so richtig. Und wir dann dachten, es macht doch mehr Sinn, an dem Ort zu leben, an dem man auch die ganze Zeit spielt und arbeitet, als dauernd irgendwie hin und her zu fahren. Mein Partner brauchte ja auch eine Beschäftigung dann nach dem Umzug nach Wien. Und er war Schauspieler und dann hat er verschiedene andere Sachen gemacht und fotografiert aber auch. Und dann kamen wir irgendwie auf die Idee, dass wir ein gemeinsames Projekt haben wollen und es soll schön sein und es soll uns beide irgendwie reflektieren. Und so kamen wir auf die Postkarte. Auf der einen Seite ist das Foto, das ist seine Welt zu denken. Der sieht auch mehr die Dinge in Bildern und ich sehe sie halt eher in Buchstaben. Und ich bin dann halt die andere Seite von der Postkarte. Und dann war das eigentlich so eine Idee so nebenbei. und das kann man vielleicht im Internet so vertreiben oder so. Und irgendwie ist das aber jetzt so eine richtige Sache geworden. Und es ist jetzt eine richtige kleine Galerie für zeitgenössische Fotografie. Wir haben, glaube ich, 12 oder 14, ich weiß gerade gar nicht genau, Fotografen und Fotografinnen. Es hat einen guten künstlerischen Anspruch an Fotografie in der Gegenwart. Jetzt gehen wir zum ersten Mal nächste Saison auch in die Vergangenheit und suchen auch alte Fotografien nochmal neu raus und legen die neu auf. Und es ist auf Naturkarton und es geht eben auch darum, die Postkarte zu retten als eine kulturelle Leistung, so wie Vinyl oder wie Kaffeehäuser oder wie überhaupt Einkaufen in einem Geschäft, wo jemand hinterm Tresen steht, dem der Laden gehört und der davon leben will, dass er diese eine Ware sich mit der besonders gut auskennt. Das sind alles kulturelle Leistungen meiner Ansicht nach und die verschwinden natürlich, weil immer neue kulturelle Leistungen entstehen und wir wollen eben diesen kleinen Sektor bewahren.
Und es ist ja tatsächlich so, dass man kaum noch die Handschrift eines Menschen kennt.
Ja, Handschriften verschwinden gänzlich. Ja. Bei der Postkarte kann man sich da nicht drum rumdrücken.
Nee, aber sind Sie jemand, der auch tatsächlich Postkarten selber schreibt?
Also ich schreibe viel Postkarten aus dem Urlaub tatsächlich, aber ich habe mir das jetzt auch angewöhnt, von unseren Postkarten oft welche zu verschicken. Und das größte Problem, das ich sehe, ist, dass ich meistens die Adressen nicht auswendig kann und keine Briefmarke zur Hand habe und der nächste Briefkasten nicht weiß, wo der ist. Und das haben wir jetzt in unserem Shop gelöst. Man kann die Briefmarke gleich dazu kaufen und sie im Geschäft in den Briefkasten stecken und wir bringen die dann zur Post. Dadurch weiß ich jetzt auch, wo der naheliegendste Briefkasten ist. Also dieses Problem habe ich nicht mehr. Aber das ist meiner Meinung nach der größte Hemmschuh an der Postkarte, dass man nicht, dass das noch kein System gibt, dass das schon draufgedruckt ist und Briefkästen gibt es ja auch nicht mehr so viele.
Nicht mehr so richtig, nee. Muss man schon wissen, wo die sind.
Genau.
Richtig. Wir sind jetzt Mitte des Jahres, jetzt können wir sie erstmal in diesem wunderbaren Film erleben im Kino. Was steht sonst noch an in diesem Jahr? Jetzt erstmal Sommer vielleicht, Urlaub?
Ja, genau. Jetzt steht erstmal Sommer an und Urlaub. Jetzt ist auch die Spielzeit überall zu Ende. Die Theater haben ja Sommerpause und jetzt ist erstmal Sommer angesagt und Ferien. Darauf freue ich mich sehr. Brauche ich dieses Jahr sehr dringend.
Caroline Peters, danke, dass Sie da waren. Hat mir viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Danke für die Einladung.